30 minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 266 von 30 minutes left, lieber Arne.
Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Nocco. Das steht für No Carbs Company, BCAA Pfirsichgeschmack.
Schmeckt nach Pfirsich, aber hat auch so einen komischen Nachgeschmack. Hat 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Bevor ich es vergesse.
Genau, diese Nocco-Drinks, die schmecken alle irgendwie gleich. Die haben einen eigenartigen Grundgeschmack. Und der Flavor, der da drauf liegt, den schmeckt man schon. Also es ist schon deutlich Pfirsich drin. Aber es schmeckt auch erheblich nach was anderem. Und ich weiß nicht, was das andere ist.
Ich glaube, das sind die verzweigte Aminosäuren.
Verzweigtkettige Aminosäuren. Koffein, ja. Grünteeextrakt und Vitamine. Zuckerfrei.
Grüntee, das kann sein, dass man den Grüntee da durchschmeckt.
Ja, das kann sein. Geschmacksrichtung Pfirsich. Die Erzeugnisse sind nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion und für Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen. Ach, da ist ja auch noch Protein drin. Das könnte es natürlich auch sein. Nee, so viel Profi ist aber nicht. Ja,
also 200 ich glaube, Gramm. Man schmeckt den Grüntee daraus. Ich glaube, das ist der Grüntee.
Ist nicht geeignet für eine Person, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen. Ist auch geil. 2,5 Gramm ist da schon ausschlaggebend. Na gut. Ist jedenfalls vegan.
Ja. Ich finde es ganz okay.
Kann man trinken. Nicht so geil wie der andere, den wir. Davon habe ich mir übrigens eine ganze Karton voll gekauft. Von dem Blaubeer-Kokos-Drink. Den fand ich
so. Von letzter Woche. Ja, der war gut. Ich finde ja immer noch den Ständer am besten, der mit dem Pfirsich, mit dem Minzgeschmack. Den wir vor langer, langer Zeit mal getrunken haben. In Folge, keine Ahnung. Müsste man mal auf unserer Webseite gucken, da haben wir ja die Getränke alle verlinkt. Da kann man nochmal gucken, in welcher Folge wir den Ständer Minz getrunken haben. Also ich mochte den sehr gerne.
Ja.
Was ich auch sehr gerne mag, ist auf Konzerte gehen, Arne.
Oh, ist jetzt blöd, ne?
Ist jetzt ein bisschen blöd. Letztes Jahr war ich mit Gunnar, mit meinem Bruder, beim Tag der Helden von den Love Rockets. Alright. Die spielen Intro-Songs von alten Cartoons, so Sailor Moon und DuckTales und Chip und Chap und sowas.
Stimmt, du hattest erzählt, ja.
Das spielen die halt live, so eine Rockband halt, ne? Und ist halt super, super lustig. Und das wäre gestern gewesen. Das ist ein bisschen traurig. Also das ist natürlich doof, wenn man so. Also ich habe die Tickets zu Hause dafür. Und ist natürlich traurig, wenn man nicht hingehen kann und Tickets hat. Aber ist natürlich auch klar, warum man das halt wegen Corona so Konzerte nicht unbedingt machen sollte. Und die werden ja wiederkommen. Also die werden ja dann irgendwann ein anderes Konzert machen.
Ja. Gibt es so einige Bands, die sind so alt, die Stones beispielsweise, da weiß man nicht, ob die irgendwann wieder auftreten werden.
Ja, aber ich hatte auch Karten, oder ich habe Karten für Rammstein im Juli, die wird auch nicht passieren. Und ich habe Karten für die 3 Fragezeichen live in Berlin im August, wird das ja auch nicht passieren.
Ja.
Obwohl das Open Air ist, das vielleicht geht das, keine Ahnung. Nein, in Berlin, da machen sie ja sowieso gerade so Corona-Rave-Partys. Ist es vielleicht nicht das Beste, gerade dahin zu gehen.
Jetzt gerade machen die da Rave-Partys?
Ja, irgendwie vor 3-4 Tagen haben sie da, am 31.05. haben sie auf dem Landwehrkanal in Berlin so eine Raver-Demo auf Booten gemacht. Und,
stimmt doch, ich habe ein Foto gesehen.
Ja, da sind so irgendwie 3000 Leute auf ganz vielen Schlauchbooten da rumgefahren. Natürlich Abstandsregeln nicht eingehalten und irgendwie so die Abschlusskundgebung, hätte ich es gesagt. So den Abschluss-Rave, der war halt auf dem Kanal direkt vor einem Krankenhaus. Wo halt auch Corona-Patienten und so drin sind. Ich will ihnen jetzt nichts Böswilliges unterstellen, ne? weil man soll ja nicht irgendwie Absicht unterstellen, wenn auch Doofheit oder Ungewissheit eine gute Erklärung ist. Also so wie das aussieht, ist da wohl halt echt eine gute Möglichkeit für so eine Abschlussparty, weil das halt relativ groß da ist, der Kanal, und viel Platz ist. Haben sie halt wahrscheinlich einfach nicht geguckt, dass da ein Krankenhaus ist, oder haben nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich dumm.
Ja.
Aber und sie haben sich auch, glaube ich, entschuldigt dafür, dass sie das gemacht haben. Und es ist halt auch aus dem Ruder gelaufen. Also die haben, glaube ich, auch nicht mit so vielen Leuten da gerechnet. Aber generell ist es halt eine dumme Idee gewesen.
Ja, schon. Das, ich meine, das musst du doch irgendwie einsehen, dass du... Na gut, viele Leute machen dummes Zeug. So, ja. Ja. Die Regierung hat ja jetzt auch festgelegt, was denn nun an Maßnahmen passieren soll, geldtechnischer Art. Das Konjunkturpaket ist in der am Abend vom Dienstag, dem Mittwoch, dem, nee, vom Mittwoch, ne? Mittwochabend ist da immer die Konferenz. Fachbegriffe sind nicht so meins, aber da hat Angela und ihre Crew haben da gesagt, was Sache ist. Nämlich, es wird 300 Euro pro Kind geben, das mit dem Kindergeld in die Kassen der Eltern gespült wird.
Wenn ich es richtig gesehen habe, sind es dreimal 100 Euro pro Kind. Also wird über 3 Monate gestreckt, richtig?
Ah, es wird gestundet, okay.
So habe ich das gelesen. Ich bin nicht 100% sicher.
Na gut. Dann wird es 3% weniger Mehrwertsteuer geben. Und ich glaube, da reden wir gleich sehr lange drüber.
3 beziehungsweise 2 bei dem Reduzierten sind es nur 2%, aber ja.
Genau, also 3% von 19 auf 16 und bei den wichtigen Dingen eben von 7 auf 5%. Und zwar von Anfang Juli bis Ende des Jahres. Dann wird es geben, eine Autoförderung, aber glücklicherweise nicht für Verbrenner, sondern für Elektroautos.
Was, genau, die wurde erhöht von, ich glaube, 4.000 auf 6.000 Euro.
Was ein richtiger Schritt ist, um Elektroautos zu fördern, aber insgesamt ein sehr lobbygesteuerter Schritt, meiner Meinung nach. Mhm. Und, was gibt's noch?
Die EEG-Umlage wird erhöht. Und der 52 Gigawatt Deckel für Photovoltaikanlagen ist gekippt worden. Das sind Sachen für die Solarenergie. Also einmal bekommt man mehr Geld, wenn man oder muss weniger Geld für die EEG-Umlage bezahlen. Also das ist quasi das, was man als Stromverbraucher bezahlt, um Solaranlagen zu fördern. Mhm. Und das andere ist, der Ausbau von Solaranlagen war bei 52 Gigawatt gedeckelt. Danach wurde halt diese Fördersumme reduziert und das ist jetzt weggefallen. Also dadurch kann der Solaranlagenausbau weiter vorangetrieben werden. Mhm. Und ist halt weiterhin gefördert vom Staat.
Ja, sehr gut. Sollen wir über die Punkte einzeln nochmal reden?
Ja, also ich habe ja keine Kinder, deswegen betreffen mich diese 300 Euro pro Kind nicht. Was ich mich halt frage, ist, ob das ausreichend ist. Also ich weiß, dass viele, viele Eltern, die ihre Kinder jetzt nicht in die Betreuung schicken konnten, die viel zu tun hatten und dadurch halt vielleicht weniger arbeiten konnten und weniger Geld verdient haben, dass denen während der Corona-Zeit nicht so gut ging, würde ich mal sagen, oder auch jetzt nicht so gut geht. Und ich glaube nicht, dass da diese 300 Euro das quasi kompensieren können.
Richtig. Abgesehen davon ist es natürlich auch, es geht ihnen halt jetzt schon 3 Monate lang schlecht, besagten Eltern. Da bringen halt jetzt irgendwann 300 Euro dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Mhm. Ich finde es insgesamt, ist es schon ein richtiger Schritt, weil Geld für Kinder ist immer ein richtiger Schritt, grundsätzlich. Warum jetzt 300 Euro pro Kind, weiß man nicht. Warum das dann in Dreierschüben kommt, weiß man auch nicht. Ja, also es gibt natürlich Kritik daran, dass es irgendwie, ja, die Eltern heimsen das Geld dann ein und benutzen das gar nicht für ihre Kinder. Ja, das ist aber mit jedem Kindergeld möglich. Und es gibt auch Leute, die versuchen, ihr Kind als Einnahmequelle zu benutzen. Bei meinem Lebenswandel funktioniert das jedenfalls nicht. Ich zahle grundsätzlich immer mehr für meine Kinder, als ich an Kindergeld für sie kriege. Das sind, glaube ich, 140 Euro oder so pro Monat. Mhm. Ja, da kommen wir nicht weit mit.
Aber es ist schon mal ein guter Schritt. Und das wird auch nicht auf den, irgendwie nicht auf den Hartz-IV-Satz angerechnet. Und so, also das ist, so, glaube ich, sogar für einkommensschwache Eltern besser als für einkommensstarke, weil Weil wenn sonst ist der Freibetrag, der hat eine größere Wirkung, glaube ich, sonst. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Da kann man eigentlich auch mal ganz gut nochmal so allgemein über das ganze Konjunkturpaket, mal bei den Mikroökonomen reinhören, den Podcast, die haben das Ganze mal auseinandergeflattert und haben sicherlich von Ökonomie bessere Ahnung als wir beide.
Oh, da bin ich jetzt gar nicht auf dem aktuellen Stand. Ich hatte ja die These, da kommen wir gleich zu, Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer soll jetzt runtergefahren werden von 19 auf 16 bzw. 7 auf 5%. Was bedeutet, wir zahlen weniger Steuern, wenn wir Dinge kaufen.
Mhm.
Und das ist ein sehr unverständlicher Schritt aus meiner Richtung, wenn nicht gar ein total falscher. Weil die Mehrwertsteuererhöhung, die es immer gab, ich erinnere mich an die letzte, da hat es immer geheißen, Mehrwertsteuer ist sozial sinnvoll und logisch, dass wir sie benutzen, weil das, was da eingenommen wird an Geldern, allen zugutekommt. Die jetzt also quasi zu kürzen, die Mehrwertsteuer, macht genau das Gegenteil. Das heißt, was passieren wird? Nehmen wir mal an, ich habe ein Produkt, das kostet aktuell im Laden 99 Cent.
Mhm.
Das heißt, ohne 19% Mehrwertsteuer müsste es dann 96 Cent kosten. Das ist aber aus kaufmännischer Sicht Quark, weil ein Produkt immer auf 9 Cent enden muss, weil das eben billiger wirkt. Und deswegen wird das Produkt also trotzdem 99 Cent kosten. Die Frage ist, wo geht dann das Geld hin? Und da gibt es ja diverse Beispiele aus unserer Vergangenheit. Wir erinnern uns da an die Damenhygieneartikelgeschichte, wo plötzlich die Produkthersteller sagten, oh Mensch, dann werden unsere Produkte einfach jetzt 12% teurer und im Laden kosten sie dann gleich viel. Das heißt, es gibt einfach wahnsinnig viele Stellschrauben, die sich nach oben korrigieren werden, bevor das beim Endverbraucher ankommt. Und wenn der Endverbraucher dann letztlich den gleichen Preis zahlt für das gleiche Produkt, da aber weniger Steuern drauf sind, dann ist das weniger sozial sinnvoll.
Ja, ich bin halt auch unsicher, was das Ganze angeht. Also ich habe am Anfang, als das herausgekommen ist, mit der Reduzierung der Mehrwertsteuer auch auf Twitter relativ laut drüber aufgeregt.
Mhm.
Und halt auch immer alles so formuliert, ja, das wird ja keiner weniger bezahlen dadurch. Jetzt haben die großen Supermarktketten, also irgendwie Aldi, Lidl, Edeka, Rewe und so, haben schon angekündigt, dass sie diese Senkung auch an die Verbraucher weitergeben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass dann halt für 6 Monate die Preise nicht mehr so in Anführungszeichen rund sind mit 99 Cent oder 95 Cent, wie sie es zurzeit halt häufig sind. Mhm. Nichtsdestoweniger denke ich auch immer noch, dass es erstmal nicht so viel bringt. Also ob ich jetzt einen Euro für eine Tafel Schokolade bezahle oder 98 Cent für eine Tafel Schokolade bezahle, das macht im Endeffekt den Braten nicht fett, mhm, denke ich. Also da wird man jetzt nicht so viel sparen können. Du wirst bei einem Wocheneinkauf von 100 Euro, dann wirst du halt 2 Tafeln Schokolade mehr kaufen. Obwohl, so. Oder keine Ahnung, vielleicht 100 Euro für einen Wocheneinkauf ist vielleicht auch ein bisschen viel. Aber ja. Wocheneinkauf 50 Euro, kaufst du halt eine Tafel Schokolade mehr.
Ja.
Ist natürlich schön, eine Tafel Schokolade pro Woche mehr zu haben. Aber ob man das nachher finanziell tatsächlich merkt, mag ich zu bezweifeln.
Mhm.
Ich glaube, das glaube ich auch weiterhin, dass bei Großanschaffungen wie Auto, Möbeln und sowas wird das Ganze halt beworben werden mit kaufen Sie jetzt Ihr Auto oder kaufen Sie jetzt Ihr Möbel, weil es ist jetzt 2% billiger als sonst und dazu kriegen Sie noch unsere 10% Sofortrabatt, die wir sowieso immer geben. Und
ja,
also
ja.
Ich glaube, dass es halt mit einfließt in so eine Werbekampagne, was halt so Großanschaffungen für Leute, die eh das Geld haben, sich neu eine Großanschaffung zu machen.
Ja.
Natürlich nett ist, aber halt den Geringverdienern wird es halt auch nicht helfen dann, weil die halt diese Großanschaffung eh nicht neu gemacht haben.
Richtig.
Die kaufen sich halt ihr Auto gebraucht und da gibt es halt eh keine Mehrwertsteuer, wenn sie es halt privat kaufen oder ihre Möbel von eBay Kleinanzeigen, da gibt es halt auch keine Mehrwertsteuer.
Richtig. Also für mich klingt es halt so ein bisschen so wie, kauf mehr, dann sparst du mehr. So, das
genau.
Ist genau das Prinzip von dieser Mehrwertsteuersenkung. Und ich verstehe einfach nicht, wie das eine gute Idee ist. So, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Hanna und Marco von den Mikroökonomen das erheblich besser erklären können als ich. weil sie nämlich auch angekündigt haben, dass sie die meine Frage, die ich auf Twitter eben gestellt habe, mehr, wäre nicht eine Mehrwertsteuererhöhung sinnvoller in diesem Moment? Wollten sie nämlich besprechen. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, das zu hören.
Okay.
Ding, Arne aus der Zukunft hier. Kurze Info für zwischendurch. Inzwischen weiß ich, das ist nach der Aufnahme, aber vor der Veröffentlichung, deswegen dieser Einschub, dass Hanna und Marco mich total widerlegt haben und meine Idee einfach totaler Blödsinn ist. Aber hört es am besten bei den Mikroökonomen selber nach, denn die erklären es erheblich besser, als ich es könnte. Das war Arne aus der Zukunft. Weiter geht's mit der regulären Folge. Ding!
Ja, also ich bin mal gespannt. Ich musste jetzt ja gerade für das Haus Mehrwertsteuer bezahlen beim Makler. Das wäre natürlich ganz gut gewesen, wenn ich da weniger hätte jetzt bezahlen müssen, weil das halt ein großer Betrag war.
Genau, ja, richtig.
Aber der ist jetzt vorbei.
Also. Das ist halt, ja, ich begreife das nicht. Also diese Mehrwertsteuergeschichten, vielleicht sollte ich tatsächlich einfach mal diesen Podcast hören. Ja. Da lerne also ich bestimmt was.
Ich glaube halt einfach nicht, dass es wirklich eine großartige Auswirkung hat. Also das wird beim Supermarkt okay, wenn die es tatsächlich weitergeben, ist es schön und gut. Bei Großanschaffungen verstehe ich das auch. Aber die Großanschaffungen, die treffen halt nur Leute, die sich eh teure Sachen kaufen können. Und da, ja. Das betrifft halt nicht die Leute, die tatsächlich jetzt sehr stark darunter gelitten haben unter Corona. Und es macht natürlich auch Sachen für die Händler komplizierter. Also Leute wie Edeka, Lidl, DM, denen ist das egal. Die haben dann irgendwo zentral, tragen sie den neuen Steuersatz ein und dann werden alle Preise aktualisiert. Ne? Die müssen vielleicht mal, wenn sie noch nicht diese elektronischen Displays am Regal haben, dann müssen die vielleicht nochmal neue Regalschilder drucken. Aber das machen die eh jede Woche, wenn sie irgendwie ihre Angebote dahin hinhängen. Ne? Mhm. Für kleinere Leute, die irgendwie so einen kleinen Online-Shop betreiben, für die ist es dann komplizierter. Die müssen dann halt mitten in der Nacht zum 1. Juli alle Preise ändern und dann müssen sie am 1.1. wieder alle Preise ändern. Dann haben sie vielleicht noch nicht mal in ihrem Shop-System so, dass die Mehrwertsteuer automatisch draufgerechnet wird, sondern die müssen das vorher machen und dann müssen sie tatsächlich durch jedes Produkt durchgehen. Und für die könnte es tatsächlich mehr Aufwand sein, als dass es sich wirklich lohnt. Also für die ist dieser Mehraufwand höher als die zusätzlichen Einnahmen, die sie dadurch haben. Und das könnte auch sein, dass es halt entweder zu höheren Kosten führt oder halt sogar zu Shop-Schließungen. Das sollte sagen, okay, wir pausieren das jetzt, weil das ist ein zu viel Aufwand.
Ja, das ist ja bei Online-Shops, ist es ja möglicherweise tatsächlich noch einigermaßen einfach. Aber es gibt halt auch, wir haben hier in der Frommestraße um die Ecke, wo ich wohne, da gibt es auch Klamottenläden. Und diese Klamottenläden, die arbeiten analog. Das heißt, die haben, was weiß ich, 2.000, 3.000 Kleidungsstücke in ihrem Laden hängen und müssen am 1. Juli hingehen und jedes einzelne Preisschild von diesen Kleidungsstücken ändern. Meinst du, dass das passieren wird? Ich kann es mir nicht vorstellen. Der Aufwand ist immens.
Ja, oder vielleicht ist es, das weiß ich nicht, ob das rechtlich möglich ist. Oder wenn die ein Schild aufhängen, hier, Achtung, bitte neue Steuer beachten, das wird 2,5% billiger.
Ja, okay, das können sie natürlich.
Dass man sowas machen kann, ne? Dass man es quasi wie eine Rabattaktion aufhängt, aber obwohl es halt eigentlich keine Rabattaktion ist.
Ja, okay,
weiß nicht, ob die das machen können, aber natürlich ist das ein bisschen das Problem, ne? Auch die haben, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie das ist, wenn die jetzt, die kaufen ihre Ware ein, bezahlen da ja auf Mehrwertsteuer und die kriegen sie hinterher wieder. Und wenn die jetzt 19 bezahlt haben und 16 selber nur bezahlen, ich keine Ahnung. Also das dazu bin ich zu wenig BWLer, also gar nicht BWLer, wie das machbar ist. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das auch nochmal zu Problemen führen könnte, dass man halt Sachen, Lagerware mit einem anderen Mehrwertsteuersatz gekauft hat, als man ihn
verkauft. Ja, aber das könnte ein Problem sein. Und überhaupt, weil das in der Mitte des Jahres ist. Mitte des Jahres ist immerhin noch einigermaßen dankbar. Trotzdem ist es in der Mitte des Jahres und somit in der Hälfte des Abrechnungsmonats für viele von diesen Firmen und für viele Privatleute sowieso. Also wer irgendwie ein Gewerbe hat, der muss plötzlich erheblich mehr Aufwand in der Steuerberechnung machen, Steuererklärung und Einkommenssteuererklärung und all solche Dinge. Und da frage ich mich tatsächlich, sind denn überhaupt die Softwares, die dafür existieren, sind die überhaupt darauf eingestellt, beispielsweise die geringe Mehrwertsteuer von 7% auf 5% zu verniedrigen? Ich meine, soweit ich denken kann, war das immer eine 7% Mehrwertsteuer. Immer. Ich kann mir vorstellen, dass das ein festgeschriebener Wert ist, der nicht leicht zu ändern ist. Das heißt, auch sämtliche Softwarehersteller müssen sich jetzt daran anpassen und möglicherweise dann irgendwelche Bugfixes machen und so. Und da gibt es dann natürlich diverse weitere Komplikationen. Also ich weiß nicht, ob das ein guter Schritt ist, diese Mehrwertsteuergeschichten.
Das Gute ist, die Sachen, die ich verkaufe im Apple App Store und bei Redbubble, das macht ja jemand anders dann für mich. Ich muss da zum Glück nichts ja. nichts ändern.
Ja, ja.
Genau.
Mehr Förderung für E-Autos. Ja, finde ich super. Es hat ja lange Zeit das Gerücht gegeben, dass möglicherweise Benziner unterstützt würden bis 140. Ich habe die Einheit vergessen, ehrlich gesagt. Also ziemlich verpestende Fahrzeuge wären dann eben unterstützt worden. Das heißt, du kannst dir einen Porsche kaufen und wirst vom Staat dafür gefördert. So. Und das ist glücklicherweise ja nicht passiert. Da hatte ich echt Angst, dass die Autolobby das auch noch hinkriegt, weil die kriegen ja offensichtlich auch extrem viel anderen Mist hin. Ja. Da bin ich ganz dankbar für, dass es da offensichtlich genügend Gegenstimmen gab. Ich weiß jetzt nicht, wie hilfreich das ist, so eine E-Auto-Förderung anzubieten.
Ich glaube, das ist ganz cool, weil also dadurch, dass wir nach Buxtehude ziehen, kann es sein, dass wir halt ein Auto brauchen. Mhm. Und ich kann mir jetzt natürlich, dadurch, dass wir da auch gerade das Haus gekauft haben, kann ich mir jetzt halt keinen Neuwagen kaufen. Mhm. Aber wir überlegen jetzt, uns einen Wagen irgendwie für 3-4 Jahre zu leasen, bis ich mein Sabbatical zurückbezahlt habe. Und dann können wir mal nochmal neu evaluieren. Und das Gute ist, wenn ich jetzt ein E-Auto lease, dann habe ich irgendwie so eine Anzahlung von, keine Ahnung, 5.000 Euro am Anfang. Und dann irgendwie eine Rate von 150 Euro jeden Monat. Und diese Anzahlung, die wird halt kann ich halt 1:1 mit der Förderung ausgleichen. Also ich kriege 6.000 Euro vom Staat, bezahle 5 oder 6.000 Euro erste Leasingrate und hab dann für 150 Euro im Monat ein Auto, ein E-Auto für 3 Jahre, 4 Jahre. Das ist, also für mich ist das gerade ganz gut.
Ja. Ja. Also ich bin grundsätzlich dafür, wenn man überhaupt irgendein privates Fortbewegungsmittel fördert, dann sind es gefälligst umweltfreundliche Varianten, also Fahrräder und eben Elektroautos. Aber eigentlich wäre es erheblich sinnvoller, man baut den Nahverkehr aus. Aber gut, das ist jetzt natürlich in so einem Konjunkturpaket nicht drin.
Ja, da ist tatsächlich schon was. Da ist immer noch was drin. Die Bahn, die wird noch eine Erhöhung der Förderung bekommen. Also die war, glaube ich, geplant, aber jetzt zusätzlich noch für den Ausfall der Fahrgäste bei der Bahn wird auch noch weiterhin mehr gefördert.
Okay.
Aber, also die ganzen Details, die gibt es da bei den Mikroökonomen
ja. im Podcast. Genau. Mein Konzept wäre ja gewesen, einfach bedingungsloses Grundeinkommen von 500 bis 1.000 Euro pro Monat pro Bürger. Das wäre fair, das wäre gut für die Wirtschaft, das wäre... Ja, und außerdem könnte man auch den Höchststeuersatz problemfrei auf 95% erhöhen. Also jeder Mensch, der mehr als, sagen wir mal, 2 Millionen Euro besitzt, darf da gerne auch mal 95% Steuer drauf zahlen.
Ja.
So, weil niemand braucht so viel Geld. Privatpersonen. Firmen, klar. Firmen ist was anderes, aber Privatpersonen, ja. So, meine Meinung. Also, liebe Makroökonomen der Welt, hört auf mich.
Ja. Was wollte ich noch sagen? Irgendeinen Punkt hatte ich noch, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Ah ja, ich hatte ja die Idee und ich weiß tatsächlich nicht, ob das umsetzbar ist. Aber also die am meisten getroffen sind von Corona, sind ja so Barbetreiber und Restaurants. Also nicht hier der große Lidl und der große Aldi oder so, sondern halt jemand, der eine kleine Eckkneipe hat oder ein kleines Restaurant hat. Also nicht McDonald's, sondern, keine Ahnung, Luigi's Pizza. Mhm. Und halt auch so Konzertleute. Also jetzt natürlich nicht irgendwie die Toten Hosen, sondern die Firma, die halt für die Toten Hosen das Licht macht. Oder die Firma, die das Catering in einer großen Eventhalle macht. Die sind halt getroffen. Und da habe ich halt gedacht, wenn jetzt jeder Bürger irgendwie so ein, keine Ahnung, 400 Euro Verzehr- und Eventgutschein bekommt, mit dem er ins Programmkino gehen kann oder halt in die Bar um die Ecke und da halt dann sein Wein trinken oder sein Bier trinken kann oder irgendwas essen kann, das würde halt so den kleinen Betreibern helfen und würde jetzt nicht irgendwie Mercedes helfen, ein weiteres Auto zu verkaufen. Ja. Das habe ich halt gedacht, das wäre sicherlich ganz gut. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland möglich ist, weil es gibt halt nicht für jeden Bürger, der die sind halt nicht alle registriert, dass sie halt so einen Gutschein zugeschickt bekommen könnten. Ne? Und du weißt halt nicht, um wie viele Leute in einem Haushalt wohnen und so. Wenn man das wollen würde, würde man es so sicherlich aber irgendwie hinbekommen. Und sowas habe ich halt gedacht, das würde sicherlich helfen. Also vor allen Dingen, es würde den Leuten helfen, die halt nie ins Restaurant gehen, die würden dann mal ins Restaurant gehen können. Die Leute, die eh ins Restaurant gehen, die würden halt dann weniger ausgeben, aber oder würden halt einmal mehr ins Restaurant gehen. Und die Restaurantbetreiber würden halt Einnahmen haben.
Ja, die Idee ist total gut. Nur wenn du das wieder an irgendwelche Bedingungen knüpfst, ist da der Verwaltungsapparat halt wieder eine riesengroße Kosten- und Zeitsenke.
Ja, also ich würde das halt auch nicht an großer Ding. Also ich würde jetzt nicht sagen, du darfst damit nicht zu McDonald's gehen, ne? Sondern ich würde einfach sagen, hier Verzehr und Eventgutschein, kannst damit dir kein Auto kaufen, kannst damit dir keine PlayStation kaufen, aber du kannst damit halt kleine Läden oder kleine Restaurants unterstützen. Mhm. Weil die auch immer noch weiterhin leiden. Also Restaurants dürfen nur irgendwie 50% der Tische besetzen oder so. Also die haben es ja immer noch nicht einfach. Wenn in Geschäften kann es ja einkaufen gehen. Also die haben ja, die sind ja aus der, ich will nicht sagen aus der Krise wieder raus, aber denen geht es besser als kleinen Restaurants.
Ja, wahrscheinlich. Also auch Restaurants insgesamt werden wahrscheinlich zu großen Teilen auch einfach aussterben, weil sie das nicht finanziert kriegen. Die sind ja an Orten, also Restaurants sind ja irgendwie immer an Orten, wo auch möglichst Laufkundschaft vorbeikommt. Diese Orte sind allein schon so teuer. Das heißt, die haben jetzt 2 Monate lang, obwohl sie überhaupt nichts, überhaupt keine Einnahmen hatten, diesen Ort möglicherweise bezahlen müssen, wenn sie sich nicht mit ihrem Vermieter sinnvoll geeinigt haben. Das alleine wird denen schon ein ordentliches Loch in die Kasse gerissen haben. Und dann kommen jetzt diese vielen Auflagen dazu. Das heißt, sie können viel weniger Gäste plötzlich bewirten als vorher und sie haben erheblich höhere Auflagen, was die ganzen Hygienegeschichten angeht. Ja. Ich glaube, dass das viele Restaurants einfach nicht überstehen werden.
Ja, für die Mieten hätte man sicherlich auch noch was machen können. Also nicht alle, aber die meisten Leute, die irgendwie ein Restaurant betreiben und dann irgendwie zur Miete sind, dem wo sie die Miete bezahlen, dem gehört das ja wahrscheinlich auch, oder dem gehört das, aber der muss wahrscheinlich auch dafür an die Bank bezahlen, ne, irgendwie einen Kredit abbezahlen. Mhm. Da hätte man wahrscheinlich auch sagen können, okay, hier solche Immobilienkredite für Gewerbeunternehmen, für Gewerbestellen werden jetzt gestundet für ein halbes Jahr, so dass der, dem das gehört, der die Miete bekommt, den Kredit nicht bezahlen muss. Dadurch könnte er dann auch die Miete dem Besitzer, dem Betreiber erlassen. Ne? Wenn man sagt, okay, wenn du die Miete erlasst, wird auch automatisch dein Kredit gestundet. Vielleicht hätte man so eine Regelung auch treffen können. Das wäre halt auch vielleicht ganz cool gewesen, weil dann geht's halt so ein bisschen an die Bank, aber die Bank bekommt dann halt ein halbes Jahr später ihren Kredit zurückbezahlt. Ja. Also den großen Banken, denen geht es jetzt, glaube ich, nicht so schlecht, dass die dadurch irgendwelche Probleme hätten. Und war noch so eine andere Idee, die ich immer mal hatte. Aber ich bin ja nicht in der Politik und deswegen.
Genau. So,
ich bin halt auch kein Ökonom und ich weiß nicht, ob das tatsächlich. Ich habe das nicht alles durchgerechnet. Das ist alles nur so überlegt.
Ja. Irgendjemand wird ja das, was jetzt tatsächlich beschlossen wurde, durchgerechnet haben. Und da bin ich tatsächlich überrascht, dass da diese Dinge bei rauskamen.
Ja.
Aber gut. Was mache ich sonst so? Ich habe ja ein neues Fitnesskonzept. Ich habe ja neulich angefangen, Slow Carb zu essen. Das pausiere ich aktuell. Im Grunde finde ich das Konzept immer noch gut, mache da aber momentan nichts draus. Stattdessen arbeite ich immer noch kräftig mit Ring Fit Adventure. Das ist dieses Nintendo-Spiel, wo man einen Ring in der Hand hält und dabei auf der Stelle läuft und zwischendurch so ein bisschen Workout macht. Und das motiviert tatsächlich ziemlich gut. Also ich bin jeden Tag dabei. Ich habe, glaube ich, einen Tag, seit ich das habe, jetzt nicht trainiert, nicht gespielt, weil ich im Heidepark war. Das war letzten Samstag und einfach keine Zeit mehr hatte. Aber ansonsten bin ich jeden Tag dabei. Sogar gestern, wo ich mich mit einem Freund getroffen habe, der und mit dem laufen gegangen bin und dann irgendwie auch noch auf so einem erwachsenen Kletterspielplatz war, wo man mit Sportgeräten sich zum Affen macht. Und das hat mich schon fertig gemacht. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann meinte meine Tochter, oh Papa, willst du nicht das Spiel noch spielen? Und ich so, ja, okay, ich mach's. Und dann habe ich das gemacht und festgestellt, ja, es geht. Man kann einfach auch noch viel mehr seinen Körper anstrengen, als man glaubt. Und mit Mann meine ich mich. Also ich glaube, ich sollte einfach mehr über meine Grenzen gehen und mehr machen, weil es geht offensichtlich.
Deine Tochter guckt immer zu, wenn du das Spiel spielst?
Mhm, die findet das gut, weil da sieht sie, der Papa bewegt sich und die Bösen werden halt vernichtet. So, das findet sie super.
Okay.
Genau, das ist auch tatsächlich ein sehr kinderfreundliches Spiel, was das angeht. Zwischendurch gibt's halt Stimmen mit viel Timbre und viel lilanen Nebel und gewaltige Personen und krasse Kamerafahrten, aber das ist eigentlich alles, was du an Gewalt siehst in diesem Spiel. Und deswegen ist es für Kinder durchaus geeignet.
Okay.
Ja, und ansonsten, ich esse halt relativ viel in letzter Zeit, weil ich einfach immer Hunger habe. Was da natürlich auch mit zusammenhängen könnte, in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht, und ich esse einfach zu viel. Das liegt aber auch, Moment, haha, neues Thema. Das liegt so ein bisschen auch daran, dass wir eine neue Küchenmaschine haben. Ich hatte das letzte Folge schon angeteasert. Die Monsieur Cuisine Plus Küchenmaschine von Lidl. Das ist ein Gerät, das kann mixen und erhitzen. Das sind so seine zwei Hauptfeatures. Das heißt, es ist ein Topf, wo unten ein Messer drin ist, dauerhaft. Und das kann man halt heiß machen und man kann das Messer drehen lassen. Und das ist im Grunde genau das gleiche wie das, was ein Thermomix macht. Und ein Thermomix kostet 1350 Euro ungefähr von Vorwerk, weil Vorwerk einfach so eine Vertreterfirma ist und die sich das leisten können, solche Dinge anzubieten. Und dieses Gerät, nämlich Monsieur Cuisine Plus, ist das Pendant dazu von Lidl. Und das, was ich habe, ist das erste Pendant. Das heißt, da sind ein paar Knöpfe dran und ein paar Drehschalter und so ein LCD-Display. Und das war's. Und man kann davon eine teurere, neuere Variante kaufen, wo dann ein buntes Touch-Display dran ist, was der aktuelle Thermomix eben auch macht. Diese neuere Variante kostet irgendwie 350 Euro regulär. Ich glaube, Hauptverkaufspreis waren 400. Und die einfache Variante hatte einen Hauptverkaufspreis heißt das gar nicht mehr. Wie heißt das?
Unverbindliche Preisempfehlung.
Vielen Dank. UVP von 180 Euro. Und den gab es jetzt neulich tatsächlich für 100 Euro. Und da dachte ich mir, okay, für 100 Euro, das kann ganz viele meiner Küchengeräte theoretisch ersetzen. Zum Beispiel Wasserkocher. Kaufe ich das einfach mal. Und dann haben wir jetzt uns dieses Riesengerät gekauft. Und das Witzige ist, dass ein Buch bei, nämlich ein Rezeptbuch. Und in diesem Rezeptbuch stehen wahnsinnig viele verschiedene Gerichte beispielhaft drin. Das heißt, da ist eine Marmeladenart, die man kochen soll. Da ist eine Bechamelsoße drin. Da ist ein Königsberger Klopse-Gericht. Da ist Chili drin. Da sind Süßspeisen drin, Smoothies. Und ich glaube, dass dieses Kochbuch vor allem dafür da ist, dass du als Bediener dieses Gerätes mit dem Gerät quasi kochen lernst und dir den ganzen Rest dann eben aus anderen Rezeptbüchern holst. Also, na, wenn du weißt, okay, die Stufe 5, 10 Sekunden, die ist total super, um aus einem echten ganzen Brokkoli kleine Stückchen zu machen, so, dann hast du halt irgendwann im Gefühl, okay, dann nehme ich für dieses Ding hier vielleicht lieber nur Stufe 2 und für Eiswürfel nehme ich dann vielleicht lieber Stufe 10. So, und dafür sind diese Rezepte, glaube ich, ganz gut. Und da sind wir auf einem ganz guten Wege, tatsächlich dieses Gerät einfach auch als normales Werkzeug kennenzulernen. Und das ist halt was du, wenn ich es richtig verstehe, jedenfalls bei so einem Thermomix nicht brauchst, weil die Rezepte das alles schon mit drin haben, die du da hast. Also da heißt es dann halt, hier, jetzt gib 30 Gramm rote Beete dazu und dann schmeißt du da oben die rote Beete rein. Eine Waage ist übrigens in unserem auch drin, allerdings nicht im Topf, das kann der modernere davon auch, sondern daneben an, dann musst du das halt anders abwiegen. So, aber dafür, dass es so viel billiger war als jetzt so ein Thermomix beispielsweise, hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
Thermomix kostet um die 1000, also 1200 sehe ich jetzt hier gerade.
Ja, genau. Also ich habe vorhin wahrscheinlich auch 1300 gesagt, aber da gibt es wahrscheinlich, es gibt auch sehr viele Varianten Thermomix inzwischen. Also die haben alle irgendeine eine Produktbezeichnung 5, 7, 3 irgendwie so.
Ja, wir haben ja in der Küche, in der wir gerade sind, haben wir auch so ein Ding stehen. Ich habe das tatsächlich nur bis jetzt tatsächlich nur als Waage benutzt, weil ich halt keine Küchenwaage habe. Mhm. ich kann mit dem nicht so viel anfangen, aber ich habe es halt auch nicht wirklich mich damit beschäftigt. Ich kann mir, also das, was man damit kocht, jedenfalls stelle ich mir das so vor, sind alles so Eintöpfe. Ne? Also du kannst wahrscheinlich gut damit ein Chili kochen, was du halt irgendwie sechs Stunden kochen und ab und zu mal durchrühren musst. Das kannst du damit wahrscheinlich so wunderbar machen. Aber ich kann doch eigentlich, also alles andere auch auf einem normalen Topf und einem normalen Herd machen.
Also
und wenn du jetzt sagst, das ersetzt dein Wasserkocher, okay, du kannst damit vielleicht Wasser kochen, aber du brauchst ja trotzdem noch einen Wasserkocher. Ne?
Das ist ja natürlich klar. Ja.
Deswegen für mich ist es halt ein Gerät, was mehr rumsteht und was man vielleicht für wenige Sachen benutzen kann. Aber also ich weiß, dass Basti davon sehr begeistert ist. Ne? Deswegen ich glaube, dass mir halt tatsächlich die Information und die Erfahrung mit dem Gerät fehlt. Mhm. Aber ich kann es mir halt auch nicht vorstellen.
Aber ja, so gut. Du hast ja dieses Ding da, ne? Da ist doch ein Kochbuch bei. Benutzt es doch einfach mal.
Ja, also jetzt
halt erstmal einfach mal. Was halt praktisch ist, beispielsweise bei dem Chili, das ich damit schon gemacht habe, du musst dich halt um sehr viel weniger kümmern. Ne? Das heißt, du musst beispielsweise die geschälten Tomaten aus der Dose, wenn du denn welche nimmst, musst du nicht kleinhacken, weil das macht der Apparat für dich. Und wenn du, also du fängst halt an bei so einem Chili, du nimmst Knoblauch und Zwiebel. Nimmst die ganze Knoblauchzehe, schmeißt sie da rein. Nimmst eine halbe Zwiebel, also zwei halbe Zwiebeln, schmeißt sie da rein. Und dann drückst du den Knopf, Stufe 5, 3 Sekunden, bams, sind die Zwiebeln klein. Und dann schmeißt du dazu 200 Gramm Hack. Und zwar einfach so. Pfeffer, Salz dazu, alles klar. Und dann drückst du den Anbraten-Knopf. Und was dann passiert ist, dass das Ding heiß wird und du lässt den Deckel oben offen, also zumindest das kleine Loch, wo der Dampf dann rauskommt, und das Gerät erhitzt es, brät es für dich an und rührt währenddessen um. Das heißt, du kannst in den 7 Minuten, die das dann anbrät, kannst du sonst was machen, beispielsweise die Dosen öffnen oder irgendwas sauber machen oder sonst was, wo ich normalerweise beim Anbraten von irgendwas immer dabei stehen muss und das ständig umdrehe. Und das ist halt ein echter Vorteil. Und ne, dann schmeißt du da irgendwie die Tomaten zu und lässt das nochmal eine Viertelstunde kochen. Und dann schmeißt du die restlichen Dinge wie rote Bohnen und Mais zu und lässt das nochmal 20 Minuten kochen. Und dann ist halt dein Chili fertig. Und du hast halt nur ein bisschen Kram in diesen Topf getan. Und kannst aber während der Zeit, die das Ding für dich arbeitet, eben was anderes machen.
Ich habe so ein bisschen, habe ich auch Angst, dass, wenn ich das benutze, tatsächlich, wenn ich das hier ausprobiere, dass ich das dann gut finde und dann will ich auch so ein Ding kaufen. Und dann nimmt das wieder Platz in der Küche weg. also das schwingt so ein bisschen dabei mit, ne? Dass ich mich deswegen nicht damit beschäftige, weil ich Angst habe, dass ich es zu gut finde.
Ja, nee, ist auch Quatsch, das braucht auch kein, ne? Mensch, so ein Ding. Also würde ich dir auch nicht. Also
wir haben tatsächlich haben wir so einen Kontaktgrill rumstehen, ne? Mhm. Und da habe ich jetzt ein paar Mal so Grilled Cheese und sowas mitgemacht. Und jetzt will ich so einen Kontaktgrill haben, ne? Da habe ich halt vorher nie drüber nachgedacht, ne? Ja, also.
Ach, Konsumopfer nennt man das.
Benutze ich diese Maschine nächste Woche einfach mal. Muss ich mir mal ein Rezept raussuchen, was ich damit kochen kann.
Du, deine Kistengeschichte, da gibt es auch Rezepte für Thermomix.
Ja,
Musst du deinen Plan mal umstellen auf Thermomix-Geschichten und dann, da kann ich übrigens auch drüber reden, über diese Box. Du hast mir ja letzte Woche
die HelloFresh
Box. HelloFresh Box, genau. Da hast du mir letzte Woche einen Gutschein gegeben, über komplett gratis eine Kiste bestellen. Dann habe ich mich da angemeldet, dann habe ich diese Kiste bestellt und dann hat es plötzlich geheißen, hier, 5 Euro Versandkosten. Da habe ich gesagt, Moment mal, das ist aber was anderes als komplett gratis. Vor allen Dingen, weil da vorher auch stand, hier irgendwie 39 Euro Rabatt inklusive Versandkosten. Ich drücke auf bestellen, hier übrigens 34 Euro Rabatt und Versandkosten 5 Euro. Dachte ich mir, nee, Moment, das kann nicht sein. Also wende ich mich an den Support. Support war super unhilfreich, hat gesagt, ja, nee, hier, wie sieht's denn aus? Ich möchte das gerne stornieren, könnt ihr da was machen? Ja, sobald die Kiste angekommen ist, kannst du dich melden und dann erstatten wir dir das. Ich so, nein, ich möchte das gerne stornieren. So, ja, okay, dann stornieren wir das halt. Und dann habe ich diesen Chat beendet, dann habe ich geguckt, okay, ich kann also auch die Kiste nicht selber stornieren, weil meine Stornierung gilt erst ab der zweiten Box, ne? Das heißt, eine Minute, nachdem ich auf den Bestellen-Knopf gedrückt habe, ist es quasi schon eingebongt und die Kiste kommt auf jeden Fall bei mir an, egal ob ich sie haben will oder nicht. Und die Stornierung gilt erst ab der zweiten Box und man kann sich auch von diesem Dienst nicht abmelden. Also habe ich mich wieder an den Chat gewandt, um rauszukriegen, ob die meinen Account jetzt irgendwie löschen können. Und dann meinten sie, ja, nee, das geht aber erst, wenn die ganzen Aktionen alle durch sind. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt diesen Account noch. Inzwischen sind von meinem Konto die 5 Euro abgegangen. Und ich will diese Kiste überhaupt nicht mehr haben. Und sie sind einfach wahnsinnig unfähig. Diese ganzen... Es hat mich zumindest eine Weile lang sehr aufgeregt und ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Kram und werde versuchen, diese Kiste nicht zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, weil, wie gesagt, die Versandkosten sind schon bei mir offenbar von meinem Konto abgegangen. Und in dem Moment, wo ich so eine komplett gratis Kiste bezahlen muss mit irgendwas, ist es halt nicht mehr komplett gratis. Und dann hätte ich es halt nicht gemacht von vornherein.
Das wusste ich natürlich auch nicht, weil...
Nee, wusste ich auch nicht. Und das wäre halt auch insgesamt eh doof gewesen, weil diese komplett gratis Geschichte nur für 2 Personen für 3 Mahlzeiten galt. Und die haben eine ganz eigenartige Rabattrechnung. Das heißt, wenn ich das für, wie wir sind, 4 Personen irgendwie ändere, dann ändern sich diese Rabattwerte auf der Website so eigenartig, dass das steig ich überhaupt nicht durch. Und dann hätte mich diese Kiste halt schon wieder irgendwie 27 Euro gekostet. Mhm. Trotz dieses Rabatts. Und das weiß ich nicht, das sah ich halt dann nicht ein, jetzt irgendwie auszuprobieren für viel Geld und dann gefällt es mir vielleicht doch nicht. Und dann dachte ich, ja gut, dann lässt es halt sein. Also diese Kochboxen-Geschichte bin ich mit durch.
Ja, wir haben jetzt unsere zweite Kochbox bekommen und fertig gekocht quasi. Mhm. Ich werde die jetzt wahrscheinlich auch abbestellen. Also ich habe schon die nächsten Wochen pausiert, weil...
Okay.
Ich bin halt nicht hundertprozentig überzeugt davon. Also ich finde die Idee, finde ich super. Ich finde aber wenn ich im Supermarkt Obst und Gemüse einkaufe oder auch Fleisch einkaufe, hat es eine andere Qualität als das, was ich dort kaufe. Ne? Also ich kaufe Biofleisch und ich kaufe halt, das ist vielleicht auch ein bisschen fies, aber ich kaufe halt das schön aussehende Gemüse. Mhm. das war halt nicht unbedingt das schönste aussehende Gemüse. Und aber also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, diese Sachen zu kochen. Ich habe die Rezepte auch aufbewahrt. Wir haben da irgendwie von diesen 6 Rezepten haben uns 2 sehr gut gefallen. Die werden wir auch irgendwann nochmal nachkochen. Die anderen waren okay. Was mir aufgefallen ist, wir hatten ja die Kiste für 2 Personen und wir haben halt immer was übrig gehabt. Also wir hätten mit der 2-Personen-Kiste auch zu dritt essen können. Also jetzt das Steak nicht, weil es waren halt nur 2 Stück Steak da drin. Ne? So von dem Gemüse und von, wenn du halt irgendwie so eine Hackfleischpfanne oder irgendwie sowas hast, wo du halt kleingeschnittene Sachen drin hast, dann hättest du halt auch locker davon 3 Leute satt bekommen können. Mhm. So war das jedenfalls die Erfahrung, die ich mit meiner Frau hier gemacht habe.
Ja.
Das ist sicherlich also jeder, je nach Körperbau oder je nach Energieumsatz, ist der eine halt mehr und der andere weniger. Also die haben wahrscheinlich diese 2 Personen so ausgerechnet, dass davon jeder satt werden kann. Und dann essen wir vielleicht ein bisschen weniger als der Durchschnitt. Keine Ahnung.
Ja.
Naja. Auf jeden Fall, letztes Mal hatte ich noch gesagt, dieses Captain Cook als Alternative, wo du halt Rezeptvorschläge bekommst, aber selber einkaufen musst. Das gefällt mir, glaube ich, inzwischen ein bisschen besser.
Das gefällt mir tatsächlich auch besser.
Weil du halt erstmal kannst du einkaufen, wo du willst, kannst du in der Qualität einkaufen, wo du willst, bekommst aber trotzdem so Rezeptvorschläge, die du machen kannst, um halt neue Sachen zu entdecken. Ja, die du halt, wenn du halt sowas nicht hast, dann hast du halt vielleicht deine Kochbücher, in die du nie reinguckst, jedenfalls geht mir das so, und kochst halt immer die 3-4 Sachen, die du halt immer wieder kochst. Ne? Also, keine Ahnung. Du weißt halt, wie du deine Bolognese machst und dann machst du die halt immer so. Gibt es halt jede Woche irgendwann mal eine Bolognese. So. Also jedenfalls ist das so, das Repertoire an eigenen Rezepten, die man immer wieder kocht, ist jedenfalls bei mir gering.
Ja.
Und dafür ist das ganz gut, weil du halt Vorschläge bekommst und ohne jetzt lange im Kochbuch rumsuchen zu müssen, sondern bekommst halt irgendwie 3 Vorschläge und gut ist.
Oh wow, das ist ja geil. Ich sehe gerade, dass es auch clevere Rezepte sind. Also ich habe jetzt bin gerade heute ein vegetarisches Buchweizenrisotto bei Captain Cook angucken und die Standardportionenanzahl ist 2. Und da brauchst du eine halbe, eine Drittel Aubergine, eine Drittel Zucchini, eine halbe Paprika. So.
Das ist ein bisschen doof.
Und das sind aber tatsächlich auch, wenn du es auf 3 Portionen oder auf 4 Portionen änderst, immer noch sinnvolle Werte, die dabei rauskommen. Na gut, 2/3 Liter Gemüsebrühe, 2/3 Aubergine. Ja, nee, okay, ich vergesse es. Ja, also die Rezeptumrechnung auf Portionsgröße ist immer doof. So, dann brauchst du 2/3 Eier. Nee.
Ja, aber okay. Rezepte sind ja auch nicht so, dass man sich da 100%ig dran halten muss. Also wenn da irgendwie eine 3/4 Gurke drin steht, kannst du auch eine ganze Gurke
reinstellen. Ja, genau.
Oder ja. Wenn da halt irgendwie 3/4 Ei drin ist, dann haust ein Ei, nimmst du halt ein bisschen kleineres Ei und haust das da rein. Ne? Also
ja.
Ich bin da jetzt nicht so der Rezept-Nazi, der sich an alles hält. Ne? Mhm. Ich mache das schon so ein bisschen, wie ich denke, dass das sinnvoll ist.
Ja. Wie ist das denn so ein guter Analytiker macht? Man müsste einfach so 10 Rezepte nehmen, die das Gleiche machen und von allen Werten, die da drin vorkommen, den Mittelwert bilden. Dann brauchst du halt so 67,4 Gramm Reis.
Ganz genau.
Nee.
Ja. Ja, ich habe in der letzten Woche ein bisschen Quatsch gemacht und tatsächlich am letzten Wochenende war das, glaube ich.
Mhm.
Ein Bekannter, also es war 40 Jahre Videotext von der ARD, ARD Videotext 40 Jahre. Irgendwie ging so der Hashtag Teletwitter rum, weil die irgendeine Sendung gemacht haben, wo sie halt Twitter im Videotext angezeigt haben. Und da meinte ein Bekannter von mir, dass es doch ganz cool wäre, wenn man eine Webseite hätte, wo der eigene Twitter-Feed im Teletext, im Videotext-Format zu sehen wäre und man das auf teletwitter.de sehen könnte. Habe ich gedacht, ja, ich hab noch so einen API-Key rumliegen von Twitter. Also zurzeit ist es extrem schwer, Zugriff auf die Twitter-Daten zu bekommen,
ja.
Weil die sehr restriktiv sind mit den Zugriffen. Also wenn du ein angemeldeter Developer bist bei Twitter, musst du noch erklären, was möchtest du mit der App machen, bevor sie dir Zugriff auf die Daten geben.
Ja.
Ich hatte zum Glück noch so einen Zugriffskey rumliegen, mit dem ich das machen konnte. Und dann habe ich den halt genommen und habe dann angefangen, so ein bisschen zu probieren. Also ich habe irgendwann vor 5, 6 Jahren mal mit diesem Key gearbeitet. Das war so auch Spaß. Und habe den halt jetzt wiederverwendet und musste erst mal lernen, was ich damit überhaupt machen kann. Aber ich habe es hinbekommen, innerhalb von 2 Tagen eine Webseite zu bauen, wo man halt seinen Twitter-Feed in Videotextformat sich angucken kann. Teletext ist der englische Begriff, deswegen sage ich das mal irgendwie doppelt. Ja, und das ist ganz lustig. Also wer Videotext noch kennt, gibt es tatsächlich immer noch im Fernsehen, habe ich gesehen. Man kann halt so Seitenzahlen anklicken, also irgendwie Seite 100 ist die Übersicht, Seite 300 ist normalerweise das Videotextprogramm, das Fernsehprogramm und so. Man kann halt dahin navigieren und dann zählt immer so eine Zahl hoch, bis die an dieser Seite angekommen ist. Also moderne Fernseher, die speichern so Seiten zwischen, dass es halt relativ schnell geht, aber das habe ich nicht implementiert, sondern der fängt halt immer an, von der aktuellen Seite bis hoch zu zählen über 899 und dann springt es auf 100 zurück und dann geht es zur nächsten Seite.
Da muss ich dich an der Stelle übrigens mal darauf hinweisen, dass das nicht der Weg ist, wie das eigentlich passiert. Weil eigentlich kommt ja dieser Teletext als Zwischenbilder zwischen den Fernsehbildern. Und da kommt natürlich zu, sagen wir, Sekunde 1 kommt Seite 100, zu Sekunde 2 kommen Seite 125 und alle, die dazwischen waren. Das bedeutet, du musst diese Zahl, die da links bei dir hochzählt, im Grunde dauerhaft zählen lassen. Das heißt, es ist immer, wenn ich da jetzt beispielsweise von 300 auf 600 gehe, ist es Zufall, ob das schnell geht oder ob das langsam geht, weil der gerade eben die Seite 603 gekriegt hat und jetzt wieder warten muss, bis er die Seite 600 kriegt. Also okay. Er zählt dir nicht in dem Moment los, wo du den Knopf drückst, sondern er zählt im Grunde, also die Bilder kommen ja über das Fernsehen dauerhaft einfach in Schleife.
Ja.
Und deswegen kann es halt ein guter Zufall sein, dass du gerade eben den richtigen Moment erwischst, kurz bevor das gesendet wird, dann dauert das halt nicht so lange. Oder du hast eben Pech, dann musst du eben die, ich weiß nicht, wie viele Sekunden das dann sind, warten.
Ja, Ja, ich habe das jetzt ein. Das sind viele Sachen, die halt nicht wirklich wie bei Videotext sind.
Tatsächlich. Ah, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen dran gestört an diesem Feature, weil das war nämlich, das ist einfach unlogisch, dass wenn du von Seite 300 auf Seite 200 springst, dass das immer ewig lange dauert.
Ja. Ja, okay. Ja, kann ich nur mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was dran arbeite. Das ist tatsächlich JavaScript, was da das hochzählt und dann einfach die Seite aufruft.
Das würde ich einfach irgendwie an die Zeit Zeit hängen und dann.
Das könnte ich. Das ist relativ einfach, das zu ändern. Aber ich habe dann eine ganze Menge so Integration oder Nachladen von Seiten, ohne dass der ganze Browser neu lädt und sowas habe ich dadurch halt das erste Mal benutzt und das war halt ganz cool. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ohne dass ich jetzt irgendwie jQuery oder irgendwelche komischen Frameworks benutze, die ich halt noch nie benutzt habe.
Ja.
Ich hatte halt erst überlegt, ob ich jQuery benutze, aber brauche ich gar nicht. Und das ist ganz cool. Also so reines JavaScript, reines PHP und hat ein bisschen HTML und CSS natürlich.
Ja.
Und das ist glaube ich, ganz cool. Am Anfang funktionierte es nicht in Mobilbrowsern. Mhm. Also auf dem iPhone jedenfalls. Ich hab ja kein Android. Weil man keine Tastatur bekommt. Also du gibst halt die Zahlen, die Seitenzahlen über die Computertastatur ein. Über die Zahlen. Und die hast du am Telefon nicht. Du hast halt nur diese virtuelle Tastatur. Die kommt aber auch tatsächlich nur hoch, wenn man in ein Textfeld reinklickt. Das reicht nicht, wenn der Fokus auf einem Textfeld ist. Man kann auch nicht einen Klick mit JavaScript simulieren und dann kommt die Tastatur hoch, sondern tatsächlich, man muss aktiv reinklicken. Und das geht halt nicht. Ich wollte halt kein Textfeld darstellen irgendwo, wo man reinklicken kann, weil das würde halt die Experience zerstören. Und deswegen habe ich einfach eine eigene Tastatur reinprogrammiert,
ja.
Die halt so aussieht wie eine Fernbedienung, so ein bisschen.
Ja.
Ist jetzt noch nicht hundertprozentig, aber fürs Erste reicht das jetzt. Ne? Da kannst du halt die Zahlen von 1 bis 0 und kannst halt deine dreistellige deinen dreistelligen Seitenzahl eingeben. Muss relativ langsam machen. Ich weiß noch nicht genau, warum. Anmeldung über Twitter läuft. Also da gibt es eine Seite 110. Die leitet dann weiter auf Twitter, dass du dich anmeldest, dass ich auf gar keinen Fall das Passwort sehe. Also tatsächlich, ich speichere null Daten von den Leuten.
Mhm.
Gar nichts. Passwort könnte ich auch gar nicht speichern, weil ich das nie zu sehen bekomme. Was ich speichern könnte, wäre irgendwie der Token, den ich zurückbekomme, damit die Leute sich nicht jedes Mal wieder neu anmelden müssen. Aber da habe ich einfach keinen Bock zu. Also je weniger Daten ich speichere, desto besser ist das für mich.
Ja.
Und der ganze Code, den habe ich auf GitHub gepackt. So, also wer mir nicht traut, aber PHP lesen kann, kann das gerne machen da. Und wer das selber installieren möchte bei sich, kann das auch gerne machen.
Bei mir ist es andersrum. Ich kann kein PHP lesen, aber ich vertraue dir.
Dankeschön.
Hast du Easter Eggs eingebaut?
Ich habe, das sind eine Chuck Norris Witze habe ich eingebaut.
Ah, keine Seite 743 oder was, wo dann irgendwas Beknacktes auftaucht.
Noch nicht. Also ich habe in einem Seite einen Blog, das ist nicht tatsächlich nur, das sind 100 Seiten, gibt es halt Chuck Norris Witze. Die aber zufällig kommen. Also es ist jetzt egal, ob du die erste Seite des Blogs oder die 38. Seite des Blogs aufrufst. Es wird immer der gleiche Code ausgeführt.
Okay.
Und es kommt halt immer irgendein Chuck Norris Witz von so einer API, ne?
Ja.
Ich wollte noch so ein paar andere Witze einbauen und Easter Eggs und sowas. Also ich kann jede einzelne Seite von diesen ganzen einzeln bestimmen.
Mhm.
Ich habe eine Seite. Seite 800 ist so eine Übersicht, Kontaktinformationen und so ein Scheiß. Da sind auch die Links zu GitHub drauf. Von da aus kann man meinen Amazon-Wunschzettel aufrufen, wenn man mir Geld geben, wenn man mir ein Geschenk machen möchte und sowas. Und in den 800er Seiten sind auch Funktionen eingebaut wie Retweet und wie Like und sowas.
Ja.
Also wenn man auf einen einzelnen Tweet geht, also man kann die Timeline aufrufen auf Seite 300. Dann sieht man halt die ganzen Tweets, die man da hat. Und dann kann man und 301, 302 kann man halt weiterblättern. Dann gibt es auf den Seiten 600, sind dann die einzelnen Tweets aus dieser Timeline. Also man muss erst einmal die Timeline oder die Notifications aufrufen, bevor man dann die einzelnen Tweets also aufrufen kann.
Mhm.
Und von den einzelnen Tweets kann man dann liken, retweeten und followen die Leuten. Und das, diese Funktion, die habe ich in die Seiten 800 gepackt. Genau, da wird halt die Variable des Tweets übergeben. Dann wird der Tweet geliked oder angeliked oder so. Also das ist alles eingebaut.
Ich habe einen Verbesserungsvorschlag. Du könntest die Chuck Norris Witze, da könntest du einfach eine Textersetzung drin vornehmen und Chuck Norris durch Holger Krupp ersetzen. Das wäre gut. Das haben wir tatsächlich bei uns auf der Arbeit, haben wir das auch. Gibt es auch so einen Chuck Norris Witz jedes Mal, wenn man eine Pipeline durchlaufen lässt, und dann gibt's da ist halt einer unserer Programmierer, der sich dafür ewigt hat.
Ja, könnte ich machen. Mal gucken.
Und was ist mit Bilddarstellung in ASCII-Form?
Nee. Nein,
das hast du mal nachgedacht, oder?
Ja, aber dann müsste ich halt die Bilder, aus Twitter rauskommen, die müsste ich dann halt analysieren und dann in ASCII irgendwie automatisch umwandeln und dann darstellen, und das ist mir alles zu kompliziert.
Na gut,
sehe ich ein. Weil ich will da, das soll ja auch nur so ein bisschen Spaß sein, ne? Das ist ja, ich will jetzt nicht wirklich Arbeit reinstecken.
Ja. Was hast du mit den bunten Buttons unten vor?
Normalerweise bei der Family hast du ja auch diese vier Buttons,
wo du
drauf drücken kannst. Die gibt es an der Computertastatur leider noch nicht.
Ja.
Ich überlege jetzt, ob ich die tatsächlich klickbar mache. Aber ich weiß halt auch noch nicht. Also ich hatte überlegt, so rot könnte dann Like sein und grün könnte Retweet sein oder sowas.
Du könntest ja auch einfach andere Tasten damit belegen. Ne? Ich meine, wenn du jeweils den ersten Buchstaben beispielsweise unterstreichst, ja, dann wissen wir halt, okay, wir müssen R drücken, um Refresh zu benutzen oder so.
Ja, könnte man machen.
Und für mobil dann eben einfach die Buttons in deine Tastatur einbauen.
Genau, das ist eine gute Idee. Ja, aber dann muss ich mir halt auch nochmal genau überlegen. Also dieses Vorwärts- und Zurückblättern auf den Seiten 300 und 400, das wäre, glaube ich, ganz cool.
Mhm.
Auf den Einzeltweet-Seiten könnte man damit halt Retweet und sowas auslösen. Das wäre auch ganz cool. Aber sonst weiß ich halt auch noch nicht genau. Und ich weiß halt auch noch nicht, also für mich, es ist jetzt gut genug, ne?
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie viel Energie ich tatsächlich in diesen Witz jetzt noch weiter reinstecken möchte.
Ja.
Weil meine Frau ist aber auch ein bisschen davon genervt, dass ich halt immer die Tele-Twitter gemacht habe, und weil sie halt auch Videotext nicht kennt. Ist in Asien wohl nicht verbreitet.
Okay.
Und deswegen kennt sie es halt nicht. Und sie fand es halt total, dieses hässliche Twitter, warum soll das jemand benutzen?
Das ist total witzig.
Ja, es ist halt ein dummer Gag.
Ich finde das so witzig.
Ja.
Ja.
Ja, naja, mal gucken, wie weit ich da noch Zeit reinstecke. In Videospiele stecke ich, hab ich tatsächlich in letzter Zeit wenig Zeit reingesteckt. Also ich habe jetzt Enter the Gungeon erstmal weggelegt, weil ich da tatsächlich zu viel Zeit reingeballert
habe. Was? Ich habe dich das aber spielen sehen.
Ja, ich habe gestern glaube ich, eine Stunde oder sowas gespielt. Oder so. Aber jetzt, es gibt ja immer mal wieder so Angebote, wo man sich kostenlos ein altes Spiel runterladen kann.
Ja.
Aktuell gibt es bei Good Old Games Total Annihilation ein Spiel, was ich damals neu gekauft habe, glaube ich sogar. Ein Echtzeitstrategiespiel, und ich glaube, das war das erste Echtzeitstrategiespiel, was die Umgebung in 3D berechnet hat. Also es gibt ja bei Echtzeitstrategiespielen immer diesen Fog of War, den Bereich, den man nicht sehen kann.
Ja.
Und der war bei alten Spielen immer gleich. Also um deine Einheit halt, keine Ahnung, 20 Pixel herum konntest du halt sehen, und danach wurde es halt dunkel.
Ja.
Und bei Total Annihilation haben sie das Terrain mit ausgewählt. Also wenn du auf einem Berg standst, konntest du halt weiter sehen, als wenn du im Tal stehst. Und das war so ein bisschen das Unique Selling Feature von dem Spiel damals. Und das gibt's jetzt bei Good Old Games umsonst. Kann man sich in seine Library reinladen, und dann kann man das irgendwann mal runterladen und spielen,
das ist,
wenn man möchte.
Ich habe das tatsächlich auch früher sehr, sehr, sehr viel gespielt. Das ist eines der Spiele, wo ich mehrere hundert Spielstunden reingesteckt habe, weil ich einfach als Kind da die Zeit hatte und das machen konnte. Und das ist einfach eine eigenartige Vorstellung, dass es früher tatsächlich auch Spiele gab, die mit 3D so wenig am Hut hatten. Ich meine, das berühmteste Echtzeitstrategiespiel vorher war irgendwie Command & Conquer, und da gab es einfach keine 3D-Oberflächen. Das heißt, auch die ganzen Fahrzeuge haben alle, es gab quasi kein Oben und Unten. Und das war eines der krassen Features von Total Annihilation, dass es eben Oben und Unten gab und dass es Vorteile brachte, weiter oben zu sein als unten. Und deswegen, allein deswegen ist das Spiel schon sehr gut, und es gibt da für dieses Spiel auch wahnsinnig viele gute Mods, die dann da andere Einheiten einbauen und so. Cooles Ding. Also es ist, genau. Ich habe es ehrlich gesagt schon seit Ewigkeit nicht mehr angeguckt. Ich habe es jetzt auch gerade in dieser Sekunde eben geklickt. Aber früher hat mir das sehr viel Spaß gemacht.
Es ist das Commander Pack. Ich nehme mal an, dass das die ganzen Zusatzpakete beinhaltet. Läuft auf Windows. Windows habe ich nicht, aber irgendwann wahrscheinlich irgendwann nochmal neu. Aber ja, ist halt ganz cool.
Battle Tactics damals, und Core Contingency waren die beiden Expansions.
Ja, ich habe es damals leider zu wenig gespielt, weil alle meine Freunde, mit denen ich so LAN-Sessions und sowas gemacht habe, wir haben entweder Command & Conquer oder Warcraft 2 gespielt. Mhm. Ja.
Ach, stimmt, Warcraft 2 gab es ja auch noch.
Oder halt Quake. Quake 2.
Ja.
Genau, aber so ein bisschen in Nostalgie schwellend ist es ganz nett. Und ja, wer halt einen Windows-PC hat, der kann sich das gerne mal angucken und sofort spielen. Und die anderen können es ja schon mal klicken und sich irgendwann überlegen, ob sie, wie sie das spielen.
Genau. Und wer dieses Spiel hier quasi, es gibt einen gedanklichen Nachfolger davon, einen geistigen, sagt man, ne? Einen geistigen Nachfolger davon, das heißt Supreme Commander. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr fantastisches Spiel und fühlt sich erheblich moderner an als dieses hier. Also wenn euch das gefällt, was ihr jetzt hier umsonst kriegt, dann guckt euch anschließend mal Supreme Commander an. Das ist nämlich das gleiche in etwas modern. Das ist inzwischen auch schon 15 Jahre alt, glaube ich. Aber das spielt sich tatsächlich immer noch sehr gut.
Ja.
Und diese Spiele haben alle das gleiche Problem. Je mehr Einheiten auf dem Bildschirm sind, desto dümmer werden sie. Also das ist offensichtlich nicht zu ändern. Oh, der Soundtrack ist dabei, sehe ich gerade. Der Soundtrack ist fantastisch von Total Annihilation. Der ist nämlich von Jeremy Sowell. Man mag ihn mögen oder nicht, aber die Musik ist sehr, sehr gut.
Okay.
So, Schlusswort?
Ja, genieß die Sonne.
Amen.
Bis dann, tschüss.
Ciao.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.